Ja, ich lade uns ein zu einer neuen Predigtreihe. Wir wollen uns heute und in den kommenden Wochen mit dem Buch Exodus beschäftigen, dem zweiten Buch Mose. Es erzählt, wie Gott sein Volk in die Freiheit führt. Das ist ja interessant, mit was für einem Volk Gott seine Geschichte schreibt in dieser Welt. Und dass durch dieses Volk die ganze Menschheit viele Offenbarungen empfangen hat und wir alle miteinander über die Jahrtausende erleuchtet wurden. Wenn man es betrachtet, ist es selbst ein Wunder in der Geschichte, dass dieses Volk immer noch existiert, von seinen kleinsten Anfängen an, dass es immer neue Auferstehung erlebt, dass es gegen alle Wahrscheinlichkeiten viele Angriffe überlebt hat und seine Identität bewahren konnte. Immer wieder zeigt sich, wie Gott an diesem Volk handelt und wie seine Barmherzigkeit größer ist als das Gericht. Es ist in gewisser Weise ein unerklärbares Rätsel und ein Segen für die Welt. Man kann, dazu möchte ich einladen, darüber nachdenken, wie Gott durch dieses Volk wirkt. Man muss es nicht, aber man kann da vieles entdecken und auch Gottes Wirken in unserer Welt. Und ich lese darum jetzt aus dem zweiten Buch Mose ab Kapitel 1. Und in Hebräisch fängt das so an: und Wöele, Schmot, Beni, Israel. Die sind die Namen der Söhne Israels. Und daher hat das Buch auch seinen Namen im Hebräischen, Schmot, die Namen. Dazu will ich später noch was sagen. Jetzt lese ich erstmal. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit ihrem Vater nach Ägypten gekommen waren. Jeder mit seiner Familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Asser. Josef war bereits in Ägypten. Alles in allem hatte Jakob 70 direkte Nachkommen. Schließlich waren Josef und seine Brüder gestorben und niemand aus ihrer Generation lebte mehr. Doch ihre Nachkommen hatten viele Kinder. Sie vermehrten sich und wurden so zahlreich, dass sie schon bald das ganze Land bevölkerten. Dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der nichts von Josef wusste. Er sagte zu seinem Volk: Diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Da bekamen die Ägypter Angst vor ihnen. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zu Fronarbeit und machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Der König von Ägypten erteilte den hebräischen Hebammen Schifra und Pua folgenden Befehl: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, dann lasst es am Leben. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich. Warum tötet ihr die Jungen nicht? Wollte er wissen. Herr, antworteten sie ihm, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen Frauen. Noch bevor die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Baby bereits geboren. Gott segnete die Hebammen und das Volk der Israeliten wurde sehr groß und mächtig. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, schenkte er ihnen viele Kinder. Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Zu jener Zeit heirateten ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi. Die Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, was für ein schönes Kind es war, hielt sie es 3 Monate lang versteckt. Schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Da nahm sie einen kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. Dann setzte sie diesen ans Schilf in Schilf am Nilufer. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao zum Fluss und wollte baden. Ihre Dienerinnen spazierten währenddessen am Flussufer entlang. Die Tochter des Pharao entdeckte den Korb im Schilf und befahl einer ihrer Dienerinnen, ihn zu holen. Als die Tochter des Pharao den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid und sagte, das muss eines der hebräischen Kinder sein. Da fragte die Schwester des Jungen die Tochter des Pharaos, soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? Ja, tu das, antwortete die Tochter des Pharaos. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des Jungen. Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich, sagte die Tochter des Pharaos zu ihr. Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Da nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharao sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen und nannte ihn Mose. Ich möchte über folgende Dinge etwas sagen, dass man sich schon ein bisschen orientieren kann. Über Israel in Ägypten, über die Probleme des Pharao, über die Leiden des Volkes Gottes, über die 2 Hebammen, Schipro und Pua. Dann über diesen verzweifelnden Plan der Familie und über Gottes Wunder. Kommen wir zum ersten, Israel in Ägypten. Ich habe ja schon gesagt, es geht hier, wie Gott sein Volk erwählt und Gott sein Volk durch die Geschichte führt. Und hier sehen wir die Anfänge, wie es ganz klein anfangen mit 70 Personen, die dort sind. Interessant ist, dass eben hier auch ihre Namen am Anfang noch einmal aufgezählt werden und dass dieses Buch damit anfängt und dies sind die Namen. Viele Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht, warum werden hier eigentlich noch einmal die Namen genannt? Die sind ja schon vorher schon bekannt. Ja, warum ist das wichtig? Und sie sehen darin einfach die Liebe Gottes, dass es, wenn es jetzt auch um das Volk geht und um viele, wie wir noch sehen werden, dass jeder Name wichtig ist. Und dass es wichtig ist, dass Gott uns beim Namen kennt. Darin sehen wir seine Liebe, dass er jeden Einzelnen kennt. Und nun war das Volk Israel 400 Jahre in Ägypten, ah, da sind die Namen, 400 Jahre. Und es heißt, dass sie mit 70 ankamen, und es heißt hier im Text nur, dass sie sehr viele wurden. Man kann aber aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 12 sehen, dass es da heißt, als sie auszogen aus Ramses, waren es 600.000 Männer. Dazu kommen dann noch die Frauen und Kinder. Wenn man das annimmt, dann wäre das ein Volk von vielleicht 2 bis 3 Millionen Menschen. Nun ist es etwas unklar, es gibt Schwierigkeiten, die hebräischen Zahlen zu lesen, ob 1000 wirklich 1000 sind und so weiter. Aber ich habe auch mal überlegt, kann das überhaupt sein, dass sie sich so vermehrt haben? Habe ich einmal überprüft und habe mal angenommen, was passiert, wenn sich Israel einmal in einer Generation von 25 Jahren jeweils verdoppelt hat. Und wenn man das annimmt, dann sieht man, dass sie nach 375 Jahren, nach 16 Generationen, 2.293.000 Menschen wären. Und dann habe ich gesagt, ist das denn realistisch, dass sich ein Volk so vermehrt? Und habe das einmal umgerechnet. Das würde einem Bevölkerungswachstum von 2,8% pro Jahr bedeuten. Und dann habe ich einmal geguckt, wie wächst denn die Menschheit gegenwärtig, und habe viele Staaten gefunden, in denen ein Bevölkerungswachstum von 3% und mehr gegenwärtig vorhanden ist. Es sind viele afrikanische und arabische Staaten, und ihr könnt es hier vorne vielleicht lesen, 3% Bevölkerungswachstum haben zum Beispiel Mali, der Tschad, Tansania und Libanon, Angola hat 3,2%, Eritrea und Gambia auch, und es geht hoch bis Niger 3,9%, Katar 5,9%, Oman 7,9% Bevölkerungswachstum pro Jahr. Da habe ich nochmal eine Rechnung gemacht, um zu zeigen, dass es vielleicht tatsächlich möglich wäre, wenn man nur ein Bevölkerungswachstum, das ist natürlich schwierig, wenn man kontinuierlich 3% pro Jahr annehmen würde, über 400 Jahre mit Zins- und Zinseszinsrechnung, da unten steht die allgemeine Formel, und dann aufwendig, dann wäre das sogar möglich, bis zu 9,5 Millionen Menschen zu werden, aus 70 in 400 Jahren. Es ist erstaunlich, wie stark Menschen, wie wir uns unter Umständen auch vermehren können, auch unter schwierigen Umständen, gerade diese afrikanischen Staaten sind ja in sehr schwierigen Umständen, vermehren sich trotzdem so. Das wirft eigentlich, kleine Nebenbemerkung, nochmal einen interessanten Blick auf die angeblichen Jahrmillionen, die wir uns auf der Erde befunden haben, mit überhaupt keinem Bevölkerungswachstum, wo wir praktisch über Jahrmillionen 1000 Menschen geblieben sein müssten oder wenige mehr, ohne dass sich was ändert. Aber gut, das ist eine andere Frage. Und die große Zahl, die Israel jetzt ist, dass es immer mehr wird, das soll aber Israel eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass die einzelnen Menschen trotzdem keine Nummer sind bei Gott. Ja? Es heißt ja einmal bei Gott, und das finde ich einen sehr interessanten Vers, da steht, bei Jesaja, Blick nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Jesaja führt das dann noch weiter aus, was das mit unserem Gottesbild macht. Aber das ist ja tatsächlich so. Wir sagen, wir blicken nach oben, können vielleicht 3000 Sterne sehen auf einer, bei guten Verhältnissen, bei klarer Luft. Aber es sind ja unzählige Sterne, und Gott heißt es, er weiß nicht nur, wie viele Sterne es sind, sondern er kennt jeden einzelnen Stern mit Namen. Er ist von ihm von Bedeutung, und deshalb heißt dieses Buch, und dies sind die Namen. Es soll heißen, Gott kennt sein Volk. Gott kennt jeden Einzelnen und er führt sie. Und das ist Israel in Ägypten. Kommen wir zum... Geht jetzt gerade nicht weiter? Ah, jetzt. Kommen wir zum nächsten, die Probleme des Pharaos. Was für Probleme hat der Pharao? Das erste ist, er weiß nichts mehr von Josef. Ein neuer Pharao ist an der Macht und von ihm heißt es, dass er nichts mehr von Josef weiß. Nun kann das denn sein in einem Land, wo historische Persönlichkeiten, wenn wir die finden in den Pyramiden und so weiter und Tempeln, an den Höhlenwelt, an den Wänden und Pylonen und Statuen verewigt wurden. Ist das denn glaubhaft? Wenn man es aber ein bisschen genauer prüft, dann weiß man, dass in Ägypten auch die Sitte herrschte, Pharaonen, die man nicht mehr mochte oder wieder nachträglich aus den Reliefs herauszumeißeln. Zum Beispiel den Ketzer Pharao Echnaton oder Amenemhat hat man wieder herausgemeißelt. Und in der ägyptischen Geschichtsschreibung findet man auch nichts von den Hebräern, aber auch das ist kein Wunder, denn wer möchte schon gerne die Niederlagen festhalten oder auch einen verübten Genozid oder einen versuchten an dem jüdischen Volk, das möchte niemand dokumentieren und das ist ja bis heute so. Das sehen wir ja, wenn es um die Türkei geht und um die Resolution des Bundestages zum Völkermord an den Armeniern. Das soll es ja auch nicht gegeben haben. Und wir tun uns ja auch manchmal schwer mit unserer eigenen Geschichte. Und das war bei den Ägyptern schon genauso. So dass es uns eigentlich nicht zu wundern braucht, dass so manches, was nicht so rühmlich war, irgendwann später niemand mehr wissen will. So war es auch damals. Der Pharao weiß nichts mehr von Josef. Und jetzt hat er ein Problem, was wir eben schon aufgeführt haben, nämlich die Hebräer, die im Lande sind, nehmen immer mehr zu, werden zu einem riesigen Volk, welcher Zahl jetzt jedenfalls immer, eine Bevölkerungsexplosion. Und der Pharao denkt nach, was können wir hier machen? Aus ägyptischer Sicht stellen diese Hebräer eine Bedrohung dar. Das ist natürlich immer eine verschiedene Sicht auf die Geschichte. Die, die im Asyl leben, haben eine ganz andere Sicht als die Menschen, die ja sonst schon leben. Und der Pharao überlegt und sagt, das ist ein Problem und wir brauchen hier eine Lösung. Und er entsinnt eine List und sagt als erstes, wir werden ihm Aufseher bestimmen und Arbeitslager einrichten und werden versuchen, dadurch ihre Zahl niedrig zu halten, sie einfach zu benachteiligen. Das ist irgendwie Ironie, dass sie dann die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen sollen, wo Josef ja damals vorgeschlagen hatte, dass die Ägypter Vorrat anlegen sollten, um über die schlimmen 7 Jahre zu kommen. Jetzt werden die Israeliten versklavt. Und so ist das, wenn wir Menschen Ängste voneinander bekommen, wenn wir denken, dass die anderen uns überflügeln können, das ist ganz, dann bekommen wir Ängste und überlegen, was können wir machen, um uns zu behaupten. Und die Idee war einfach, die Hebräer zu versklaven und die Bitterkeit ihrer Fronarbeit nahm immer mehr zu. Und es erschreckt mich auf der anderen Seite, wenn ich sehe, dass wir Menschen immer wieder auch ohne jedes Erbarmen, wie es hier heißt, dass sie ohne Erbarmen gegen die Hebräer vorgingen, wie wir ohne Erbarmen gegenüber anderen Völkern sein können, wie das bei den Ägyptern war, auch später bei den Assyrern, bei den Babyloniern, bei den Römern oder bei uns in der NS-Zeit oder in Syrien gegenwärtig, wie man ganz hart ohne Erbarmen sein kann. So dass der Pharao dann sagt, als all das nichts nützt, ich habe noch eine andere Idee und da kommt er zweistufig, wir müssen irgendwie die Zahl der Kinder reduzieren. Erst versucht er es heimlich mit den Hebammen, indem er sagt, wenn ihr zu den hebräischen Frauen kommt, dann tötet doch die Jungen. lass die Mädchen am Leben. Wenn sie alle töten würden, dann wäre es natürlich auch sehr auffällig. Ja? Und lass die Mädchen leben. Warum? Eigentlich ist das so, dass er sagt, auch nachher, als sie in den Fluss geworfen werden sollen, nur die Jungs, ist er an den Mädchen nicht interessiert. Ich denke, dass es darum geht, dass er dachte, dass die Mädchen vielleicht dann von den Ägyptern geheiratet werden und das Volk assimiliert wird, irgendwie aufgeht, kein extra Volk mehr bildet, dass es eigentlich auch ein spiritueller Angriff war. Aber das geht nicht auf. Viele Völker wollen ihre Identität behalten. Auch wenn uns das nicht passt, so ist es so, wie wir selber. Und so war es auch bei Israel. Es war ein scheinbar ungleicher Kampf und doch kommt Gott zum Ziel am Ende mit seinem Plan. Das waren die Sorgen und Probleme, die der Pharao hatte. Kommen wir zum Leiden des Volkes Gottes. Wir erfahren eben viel hier, dass das erwählte Volk Gottes ohne Land in Ägypten lebt, in der Fremde, als Fremde, in großer Not. Dass sie sich in wirklicher Gefahr befinden, dass Gosen, das Land, wo sie sich niederließen, ein Land der Tränen wurde. Sie müssten Zwangsarbeiten machen mit Lehm und Ziegeln, das ist belegt durch zahlreiche Reliefs, die diese zeigen, auch Aufseher, die die Sklaven peitschen. Und daraus stellt sich die Frage, wie kann das denn sein, dass Gottes erwähltes Volk so leiden muss? Das ist eine der ältesten Fragen der Menschheit, die uns beschäftigen. Warum müssen gute Menschen Böses erleiden? Warum geschieht guten Menschen Böses? Warum geschieht ausgerechnet dem erwählten Gottesvolk so viel Schlimmes? Nicht nur wir fragen so, später, nur wenig später, fragt auch Mose selbst Gott in Exodus, also in 2. Mose 5, warum hast du so übel an deinem Volk gehandelt? Als er nämlich kommt und um die Freilassung bittet und die Sklaverei und die Härte immer mehr zunimmt. Alle Menschen stellen diese Frage. Philosophen, Theologen, Metzger, Bäcker, Bauarbeiter. Und kaum jemand kann sie wirklich beantworten. Die Bibel widmet diesem Thema im Buch Hiob 41 Kapitel und bietet viele bemerkenswerte Erklärungen, nur um sie am Ende doch wieder alle abzulehnen. Und es bleibt einfach dabei, dass wir Menschen in unserer gefallenen Welt alle, ob erwählt oder nicht erwählt, unter der Macht des Bösen, manchen Druck erleiden und manche Last. Als Schlussfolgerung bleibt vielleicht, dass wir die Wege Gottes niemals vollkommen verstehen. Der Protest aber gegen das Böse, der wächst bei vielen Menschen in ihrer Begegnung mit den harten Seiten des Lebens. Vielleicht haben wir diese Frage Gott auch schon selber gestellt. Wie kann das sein, dass wenn ich von dir geliebt und erwählt bin, ich so Schweres durchmachen muss? Und Mose als der Führer des Volkes empfindet diesen Schmerz mit, der aus dem unendlichen Brunnen des Leidens dieses Volkes kommt, und er fragt, warum hast du so übel an deinem Volk gehandelt? Ich denke, dass so nur ein wirklich Glaubender fragen kann. Ich meine, auch Ungläubige sind möglicherweise wütend auf die Grausamkeit und das Leiden in der Welt. Aber auf wen können sie eigentlich wütend sein? Wen sollen sie beschimpfen oder an wen sollen sie sich wenden? An das blinde Schicksal? An einen tatenlosen, unpersönlichen Gott der physikalischen und biologischen Prozesse? An die zufällige Verteilung der Quarks in einem unendlichen Universum? An wen kann man sich wenden? Wer wirklich glaubt, der weiß, dass alles, was geschieht, von Gott bestimmt ist. Und er weiß, dass Gott die Essenz des Guten ist und dass nur Gutes von ihm kommt. Und er weiß, dass Menschen mit Gott sprechen und von ihm eine Antwort erwarten können. Darum müssen sie auch einfach ausrufen, Gott, warum geht es mir jetzt so? Und ihn fragen. Aber so fragen kann auch nur, wer an Gott glaubt. Und genau das sehen wir hier an den Anfängen des Volkes Gottes. Sie gehen durch manche Schwere, aber sie rufen zu Gott. Sie schreien zu Gott, sie fragen ihn, sie müssen mit Gott reden, ihn zur Rede stellen. Warum gibt es dieses Böse und dieses Leid in der Welt und warum erleiden wir? Und das können wir lernen hier von Mose und von dem Volk, dass wir zwar nicht alles wissen, um die Antwort zu verstehen, aber dass wir an Gott festhalten können und dass es trotz der Leiden so ist, dass Gott uns führt in dieser Welt. Kommen wir jetzt noch zu den Hebammen Schipru und Pua. Ich weiß nicht, wer von euch sofort gewusst hätte, wer das ist, wenn ich gefragt hätte, wer weiß, wer Schipru und Pua ist. Das waren zwei gottesfürchtige hebräische Hebammen. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass gerade Hebammen sehr gottesfürchtig sind. Denn sie haben regelmäßig Anteil daran, wie neues Leben entsteht. Und wer das schon mal selber erlebt hat, weil er selber Kinder hat und natürlich dann dabei war, das ist doch ein Wunder, das uns immer wieder in Ehrfurcht erstaunen lässt, was dort geschieht, wenn ein neuer kleiner Mensch entsteht. Die mussten immer wieder miterleben, wie das geschah und die Frauen ermutigen, loszulassen, damit sie ein Kanal für dieses Wunder sein konnten. Und das macht sie gottesfürchtig. Und so ist es bis heute, dass sich auch Hebammen schwer tun, an Abtreibungen teilzunehmen, weil sie sehen, was das für ein Wunder ist, wenn neues Leben entsteht. Und so geschieht es auch, als der Pharao sagt, bringt doch einfach die Jungs um, dass sie es nicht tun können, aus Ehrfurcht vor dem Leben und Ehrfurcht vor Gott. Die Existenz des jüdischen Volkes hing damals an einem seidenen Faden. Aber diese Hebammen sind, ja, man kann sagen, Pioniere des Glaubens. Und auch Menschen, die zeigen, dass jeder, wenn er sich einsetzt, wenn er Verantwortung übernimmt an seiner Stelle, auch den Lauf der Geschichte mit verändern kann. Dass unsere aller Taten wichtig sind. Auch die dieser beiden Frauen. Diese simple Handlung, etwas nicht zu tun, sich zu verweigern, hat viel verändert. Ein Einzelner kann manchmal mehr tun, als wir denken. Und Gott segne die Hebammen dafür und tut ihnen Gutes. Ja, dieser Gedanke, Kinder zu töten, der kommt uns Menschen seltsamerweise eine traurige Realität immer wieder, dass wir denken, so mit Probleme lösen zu können. Oft geht es dabei eigentlich, wenn wenn kleine Kinder sterben, dann geht es oft auch um Wohlstand und um Macht und um solche Dinge. Und wir als Christen dürfen aber Salz und Licht sein, dass wir für das Recht auf Leben einstehen und uns vielleicht ein Beispiel nehmen an diesen Hebammen. Es ist interessant, dass Verhaltensforscher herausgefunden haben in einem Experiment, da ließen sie Rauch unter eine Tür herausquellen, sodass man den Eindruck hatte, dass hinter der Tür, dass es da brennt. Und wenn dann einzelne Menschen an dieser Tür vorbeigingen, dann haben 75% sofort gedacht, ich bin hier in Verantwortung, ich muss was unternehmen. Wenn ganze Gruppen vorbeigingen, dann haben nur 38% geholfen, weil die meisten dachten, naja, die anderen sind ja auch noch da und muss ich hier Verantwortung übernehmen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Hebammen sich hier verantwortlich fühlten, weil sie ja direkt angesprochen waren und sagten, wir sind jetzt hier verantwortlich. Ich muss hier was übernehmen, ich kann das nicht den anderen überlassen. So geht es vielleicht auch uns in dieser Welt, dass wir merken, an einem Punkt, wo sind wir verantwortlich und können Dinge einfach nicht anderen überlassen, uns da nicht von abwenden. Natürlich hatten diese Hebammen vielleicht auch Angst vor dem, was der Pharao ihnen antun könnte. Es war ja nicht ganz ungefährlich. War das eine Notlüge, dass sie sagten, wir kommen immer zu spät? Oder sind sie auch vielleicht extra später gekommen, weil sie dachten, ja, die schaffen das schon, das wissen wir nicht genau. Aber sie haben auf alle Fälle gesehen, dieses Leben zu bewahren, das ist wirklich wichtig. Und hier stehen wir in einer Verantwortung. Ja, so ist das eine Herzensangelegenheit und wir sollten uns diese Namen eigentlich unbedingt merken, Shipra und Pua. Und vielleicht so auch ins Nachdenken kommen, wo wir in unserer Zeit in Verantwortung stehen. Kommen wir noch zu dem verzweifelten Plan. Wir sehen hier ein Paar, das hier noch nicht mit Namen genannt wird, aus dem Stamm Levi. Später erfahren wir, dass der Vater des Mose Amram und die Mutter Jochefet heißt und dass es schon eine ältere Schwester gibt, die zu diesem Zeitpunkt ungefähr 13 Jahre alt ist, Miriam, und einen Bruder, Aaron, 3 Jahre alt. Naja, und dann der kleine Mose, mittlerweile 3 Monate alt. Ja, Kinder zu bekommen, das dazu gehört bis heute Mut. Da braucht man Zuversicht für die Welt, weil es nicht immer einfach ist. Sie durch die Wirren der Zeit zu führen. Kaum sind sie auf der Welt, hat man auch schon Sorgen um seine Kinder. Jeder, der welche hat, wird das selber wissen. Es war noch nie einfach. Es ist doch ein irrer Gedanke, dass man denkt, man könnte Kinder bekommen, ohne jedes Risiko für die Kinder oder für sich selbst. So war es auch da. Das Leben des kleinen Mose war gleich schon gefährdet. 3 Monate kann die Mutter den Kleinen verstecken, aber was dann? Jetzt braucht es eine Lösung, eine Idee. Und sie kommt auf eine Verzweiflungstat und setzt ihr kleines Baby in einem Schilfkorb aus. Dazu muss sie es loslassen. Sie kann und spürt, sie kann die Verantwortung eigentlich selber nicht übernehmen. Es ist zu groß. Es geht nicht. Sie muss es in Gottes Hände legen. Das werden vielleicht auch manche Eltern schon gespürt haben, dass sie an manchem Punkt einfach auch nicht mehr die Verantwortung für ihr Kind übernehmen können, dass es einfach zu schwer ist, dass man es in Gottes Hände legen muss. Und ich finde das schön, dass Jochefet das so vorlebt, wie sie den kleinen Mose dann im Vertrauen loslässt. Sie hat ihn ja sehr lieb, man sieht das an der Menge der Vorbereitungen, mit der sie dieses Schilfkörbchen, dieses Binsenkörbchen anfertigt, mit der Sorgsamkeit, mit der sie das tut. Eine kleine Mini-Arche, die den Sohn retten soll, wie einst die Menschheit in der Arche des Noah und wie manche später. Heute würde man sagen, der Mose war ein Findelkind. Oder, ja, so nennt man ja Kinder, Babys, die von ihren Müttern ausgesetzt werden, irgendwo abgelegt, verbunden mit der Hoffnung, dass sie irgendjemand anders findet und sich gut um sie kümmert. Im Mittelalter gab es das sehr viel. Da gab es richtige Findelhäuser. Damals hat man eigentlich auch schon die Babyklappe erfunden. Aber das gibt es ja auch heute noch. Und häufig stehen dahinter Situationen wirklich der Verzweiflung, dass man nicht weiter weiß, wie man das machen soll, aus irgendeinem Grund. Wir lesen ab und zu, dass es in Berlin das auch gibt, dass Kinder ausgesetzt werden an einer Bushaltestelle und dann sucht die Polizei verzweifelt nach Zeugen. Die Findelkinder des Mittelalters hatten es nicht einfach. Die wurden einfach in die Sklaverei verkauft. Heutzutage, wenn ein Findelkind gefunden wird, dann wird es zur Adoption freigegeben, manchmal auch gegen den Willen der Eltern, falls sie noch gefunden werden, weil sie dann einfach gesagt wird, die haben an dieser Stelle versagt. So war das gibt es heute, bis heute berühmte Findelkinder. Ich habe geguckt, zum Beispiel Philipp Rösler, der Politiker vor einiger Zeit noch, war selbst auch ein Findelkind, ein solches Findelkind. Naja, so ist es auch Mose, aber ihm geht es einfach gut, denn die ägyptische Prinzessin findet ihn. Sie findet das Kind und deswegen genießt er die Vorrechte eines ägyptischen Adelsstandes. Er lernt lesen, schreiben, rechnen, Bildung, hat wahrscheinlich Sport, Kampfsport und so weiter, was man dort alles gemacht hat. Ja. Mose, heißt es, wird unterrichtet in der Weisheit Ägyptens dadurch. Ja. Ein verzweifelter Plan, geht er auf? Ja, dem Gott tut ein Wunder. Die Familie erlebt ein Wunder durch verschiedene Dinge, wird Mose bewahrt inmitten feindlicher Umwelt. Wir haben vorhin gesungen, du bewahrst mich mitten im Sturm. Und ich denke, so ist das. Rundum war Sturm und Bedrohung, aber mittendrin wird Mose bewahrt. Ohne Bewahrung kommen wir nicht gut durchs Leben. Ohne Gottes Hilfe sind wir häufig in Gefahr. Und die Tochter des Pharao findet ihn und sagt, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und deswegen nenne ich ihn Mose. Im Hebräischen klingt das so ähnlich wie aus dem Wasser gezogen. Weil die Prinzessin so Mitleid hat und auch herzhaft handelt. Und deshalb wird das Kind gerettet. Beim kleinen Kind, da darf man nicht lange zögern. Da muss man also schnell handeln. Und Gott wirkt im Verborgenen sogar durch die ägyptische Prinzessin und rettet eben durch andere Menschen hier dem Mose das Leben. Manchmal wirkt Gott anders und rettet uns anders, als wir es uns vorstellen, aber wir dürfen ihm vertrauen, er schickt Hilfe herbei. Einige Leute haben dann gesagt, ja, war das wirklich so? Es gibt ja viele Mythen, wo auch irgendein späterer Führer oder Held zunächst einmal ausgesetzt wird und dann später dann der Held, ist das nicht irgendwie so ein Mythos? Wenn wir uns das aber genau angucken, dann sehen wir hier, dass der Fall bei Mose anders liegt wie in all den Mythen. Wenn überhaupt, dann wäre das eine Art Gegenmythos. Denn in all den Mythen ist es oft ein königliches Kind, das dann irgendwo bei armen Bauern oder bei Wölfen oder wo auch immer aufwächst und dann später wieder in die königliche Herrschaft eingesetzt wird. Bei Mose ist das überhaupt nicht so. Es ist ein Sklavenkind, das durch diese zufällige, wunderbare Rettung für eine Zeit lang im Hause des Pharaos aufwächst, um nur danach auch wieder zurückzugehen und sich verbunden zu fühlen mit den eigenen Volk, Underdogs, den Unterdrückten, den Armen, wo er auch wieder zurückgeht. Das ist ganz anders wie die anderen Mythen und ich sehe auch eigentlich keinen Grund, warum das nicht auch so gewesen sein könnte, nicht nur, weil es manches ähnliches Motiv vielleicht in manchen Mythos gibt. Ja, so tut Gott ein Wunder. Was haben wir jetzt gesehen? Wir haben gesehen, wie Israel in Ägypten ankommt, sich dort vermehrt, aber Gott seine Hand darüber hält und sie beim Namen kennt. Wir haben etwas gesehen über die Probleme, die der Pharao hatte und seine Lösung, Arbeitslager und Kindermord. Ja, bis heute oft nicht anders. Dann haben wir etwas gesehen, dass Gottes Volk in dieser Welt auch leiden muss. Aber dass wir uns davon nicht beirren lassen sollten. Und dann zwei Hebammen als Vorbilder des Glaubens, die haben Ehrfurcht vor dem Leben. Sie fürchten Gott mehr als die Menschen und als den Pharao. Sie bitten Gott um Weisheit und kommen auf den Gedanken, die Jungen leben zu lassen. Lasst uns ihre Namen nicht vergessen, Schipru und Pua. Und dann haben wir gesehen, wie aus Verzweiflung Mose zum Findelkind wird. Die Mutter legt das Kind in Gottes Hand. Und Gott tut ein Wunder und rettet den Mose. Eine wunderschöne Geschichte. Aber trotz dieser wunderbaren Rettung ist es noch immer so, dass die Israeliten seufzen unter der harten Arbeit und zu Gott schreien um Hilfe. Und er erinnert sich, heißt es dann später, an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Wie das weitergeht, das ist eine total spannende Geschichte. Die wollen wir in den kommenden Wochen miteinander weiter verfolgen. Was wir heute lernen können, denke ich, ist, dass Gott sein Volk führen will, damals und heute. Es heißt einmal im Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Überlegen wir doch einmal, was Gott alles getan hat, um den kleinen Mose zu retten. Er sah ihn und er nahm ihn wichtig. Und vielleicht wissen wir aus unserem eigenen Leben, was Gott manches getan hat, um auch uns manchmal zu bewahren. Und daraus können wir doch dankbar sein und ihm ganz folgen. Was für Konsequenzen ziehen wir daraus für uns? Gott hilft uns auch richtig zu handeln, wenn wir ihn fragen, wenn wir um Weisheit brauchen. Weisheit brauchten die Eltern, Weisheit brauchten die Hebammen. Wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott, sagt Jakobus. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch heraus. Tja, diese Geschichte kann uns vieles lehren über unseren guten Gott. Und wenn wir das sehen, dann hoffe ich, dass wir uns auch ihm ganz hingeben wollen und ihm mit ganzem Ernst nachfolgen, weil wir sehen, er handelt in der Geschichte wunderbar in seinem Volk. Und wenn wir zu seinem Volk gehören, will er auch an uns handeln. Amen.